RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen zu einem weiteren gefährlichen Gedanken. Am Ende sind auch die tollen Heldinnen Kate Blanchett und Meryl Streep umgekommen. Natürlich, denn der Komet war ja ein Global Killer. Auch Don't Look Up, also guck nicht nach oben, ist letztlich nur ein Film. Der Blick in den Nachthimmel kann danach aber für einen kleinen Moment sehr sorgenvoll sein. Denn wer sagt denn, dass aus dem Himmel nicht Ungemach kommt, dass uns nicht womöglich der Himmel auf den Kopf fällt? Kai Wünnemann ist Professor für Impact- und Planetenphysik an der Freien Universität Berlin und am Museum für Naturkunde. Unser gefährlicher Gedanke heute, auch der Asteroid, der die Dinosaurier auslöschte, war zunächst nur ein Lichtpunkt am Nachthimmel.
Käme jetzt zum Beispiel die Meldung, in 40 Jahren trifft ein Körper die Erde, der ist 500 Meter groß und die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1%. Jetzt ist es aber so, wenn ich etwas unternehmen will, das verhindern will, dann tickt die Uhr. Je länger ich warte, je näher der Zeitpunkt kommt, dass es dann tatsächlich passiert, werden die Wahrscheinlichkeiten natürlich wachsen, aber gleichzeitig läuft die Zeit ab, dass ich tatsächlich noch was tun kann.
Herr Wünnemann, vor 66 Millionen Jahren schlug ein 10 Kilometer großer Asteroid ein, ungefähr dort, wo sich heute die mexikanische Halbinsel Yucatan befindet. Das sage ich jetzt so ganz kühn, als wüsste ich, wie man das beweisen kann. Sie wissen das schon. Vielleicht können Sie uns erstmal verdeutlichen, was ist denn damals passiert? Also eine 10 Kilometer große Ansammlung von Materie prallt auf die Erde.
Ja, also das ist ein großer Körper, 10, vielleicht sogar noch ein bisschen größer gewesen, war wahrscheinlich auch aus Gestein und der kommt mit einer Geschwindigkeit rein, das ist fast unvorstellbar, wahrscheinlich etwa mit 20 Kilometern pro Sekunde. Das ist also unvorstellbar schnell und bei so hohen Geschwindigkeiten, wenn Stein dann auf Gestein prallt, entstehen wahnsinnig hohe Drücke und Temperaturen. Also die Drücke übersteigen, was wir uns im Inneren der Erde, im Erdkern vorstellen, werden dadurch sogar noch übertroffen. So ein Szenario hat vielleicht am ehesten etwas gemein mit einer großen Nuklearexplosion. So kann man sich das vielleicht vorstellen, wenn man mal so Bilder gesehen hat, wie so ein Plum entsteht. Nur noch viel größer und viel gewaltiger ist das, was man vielleicht aus, naja, sicherer Entfernung, ist jetzt leicht gesagt, wenn man das hätte beobachten können, dann gibt es keine Entfernung, die sicher gewesen wäre. Und diese unvorstellbaren Drücke und Temperaturen, die führen dazu, dass viel Gestein verdampft, schmilzt, ausgeworfen wird, Gase in die Atmosphäre transportiert werden und natürlich am Ende auch ein großer Krater dabei entsteht, der ungefähr 200 Kilometer im Durchmesser ist.
Über Krater werden wir noch weiter sprechen. Erstmal ein ganz plumpes Verständnis, Herr Wünnemann. Jetzt ist die Erde in ihrer Umlaufbahn und dann kommt es zu einer solchen Kollision. Dann könnte man doch eigentlich annehmen, dass die Erde dadurch aus ihrer Umlaufbahn herausgeschubst wurde.
Das kann man sich tatsächlich vorstellen. Nicht, dass sie aus der Umlaufbahn herausgeschubst wird, aber dass sich gewisse Parameter ändern. Dafür ist aber dieser Einschlag sogar noch zu klein. Der ist ja, wenn wir jetzt in geologischen Zeiträumen denken, 66 Millionen Jahre hört sich für uns unglaublich lang an. Für die Erdgeschichte ist das kurz. Und wenn wir ganz zurück in die Erdgeschichte gehen, dann gab es noch viel, viel größere Einschläge. Und ich sage immer gerne, die Mutter aller Kollisionen, die wir uns so vorstellen, war wahrscheinlich die, bei der der Mond entstanden ist. Da ist die Erde mit einem etwa maßgroßen Körper zusammengeprallt und da wurde dann Gestein ausgeworfen, in die Umlaufbahn gebracht und daraus hat sich dann der Mond zusammengeballt. Und da gab es sicherlich auch Änderungen, möglicherweise in der Rotationsgeschwindigkeit, die Neigung der Erdachse. Bei einem so großen Ereignis kann da tatsächlich was in der Richtung passieren.
Würde das jetzt passieren, also würde jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten ein 10 Kilometer großer Gesteinsbrocken mit enormen Drücken, wie Sie das beschrieben haben, auf die Erde prallen. Die Dinosaurier haben es nicht überlebt, würden wir das überleben?
Wenn wir wissen, dass er kommt, davon würde ich jetzt mal ausgehen und man in großer Entfernung Schutzbunker oder so etwas baut, dann denke ich mir mal, könnten Menschen das tatsächlich überleben. Aber die Frage ist dann natürlich, wie sind dann danach die Lebensbedingungen auf der Erde und können wir uns da noch ernähren? Wie lange hält das an? Das sind Fragen, die sind nicht im letzten Detail geklärt. Also wir wissen, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, aber wir wissen nicht alle Details, wieso, weshalb, warum. Warum haben andere Spezies überlebt? Es sind ja nur etwa 70% aller Spezies ausgestorben damals, insbesondere die Dinosaurier. Aber wir können ja sagen, wenn es das Ereignis nicht gegeben hätte, würden wir uns heute ja nicht unterhalten, weil dann hätten die Säugetiere wahrscheinlich keine Chance gehabt, ihre Erfolgsgeschichte zu starten, sage ich jetzt mal.
Sie sind Professor für Impact- und Planetenphysik, sitzen aber hier in aller Ruhe. Also Sie machen auf mich jedenfalls überhaupt keinen nervösen Eindruck. Also müssten wir bald mal losgehen und die erste Grube ausheben für unseren Schutzbunker. Das heißt, dieses Ereignis, was wir gerade besprochen haben, vor erdgeschichtlich gerade eben 66 Millionen Jahren, das sehen Sie nicht als ein unmittelbar bevorstehendes Ereignis an?
Nee, dann wäre ich jetzt auch wirklich nicht mehr entspannt, glaube ich. Aber also wir haben nichts dergleichen irgendwie in absehbarer Entfernung. Also man muss schon im Kopf behalten, häufig bekomme ich genau die Frage, wann ist es wieder soweit? Und die Wahrscheinlichkeit für so ein Ereignis liegt so etwa, man schätzt so ungefähr alle 100 Millionen Jahre. Man könnte jetzt sagen 66 Millionen Jahre her, also die Uhr tickt. Aber wir kennen kein Objekt und das wird auch innerhalb von wahrscheinlich 1000 Jahren nicht passieren. Es sei denn, es gibt irgendwelche ganz unvorhergesehenen Dinge, aber ich würde das jetzt mal ausschließen.
Da gehen wir später nochmal drauf ein, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, wir wissen nicht, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Wir wissen nicht, wie das genau vonstatten gegangen ist, was das ausgelöst hat. Woher wissen Sie diese anderen Dinge, von denen Sie uns gerade mit so großer Gewissheit erzählt haben? Also vor 66 Millionen Jahren dieser Asteroid, viel früher die Kollision, die zum Mond geführt hat. Woher können Sie das mit solcher selbstbewusster Gewissheit sagen?
Also zunächst zu den Dinosauriern. Wir wissen, wann die Dinosaurier ausgestorben sind und wir wissen, wann es dieses Ereignis gegeben hat. Und wir wissen, dass so ein Ereignis massive Veränderungen der Umweltbedingungen des Klimas nach sich gezogen hat. Es gibt natürlich Szenarien, die schon durchgespielt sind, was dazu letztendlich geführt hat. Im Moment wird stark favorisiert, dass es zu einer nachhaltigen Abkühlung geführt hat, wo sich die Saurier nicht haben anpassen können. Aber eben, was uns fehlen, sind die Details. Also es gibt keinen anderen Grund, der letztendlich zu so einem massenhaften Plötzlichen, das ist ja auch entscheidend dabei, es ist ganz plötzlich und sehr schnell vonstatten gegangen, geführt haben kann. Das ist, sagen wir mal, die Begründung. Es ist eine Indizienkette, würde ich jetzt mal sagen. Was die Mondgeschichte angeht, da ist die Sache vielleicht ein bisschen vager. Wir haben keine anderen alternativen Szenarien, wie der Mond entstanden sein könnte, die plausibel sind, sage ich jetzt mal. Also die meisten anderen Vorschläge, die es gegeben hat, konnte man inzwischen eigentlich mehr oder weniger ausschließen. Und das ist das, was übrig geblieben ist, von dem wir denken, es ist realistisch, aber es birgt immer noch Probleme. Also es sind immer noch Dinge dabei ungeklärt, die im gewissen Widerspruch zu Beobachtungen stehen. Und das ist dann natürlich unsere Forschung, womit wir uns beschäftigen, eben diese Widersprüche noch aufzulösen.
Sie haben jetzt vorhin die Folgen des Aufpralls beschrieben. Da würde ich jetzt normalerweise davon ausgehen, nehmen wir an, ich wollte so einen Katastrophenfilm dann wirklich illustrieren, dann wäre alles Asche, alles Qualm, Feuer, alles kaputt. Jetzt habe ich aber in der Vorbereitung, und Sie müssen mir vergeben, dass es jetzt erneut etwas plump klingt, jetzt habe ich in der Vorbereitung gelernt, es entstehen bei so etwas womöglich sogar Diamanten. Inwiefern denn?
Diamanten kann man tatsächlich auch in Deutschland finden, die bei so einem Einschlag entstanden sind. Und zwar muss man da nach Süddeutschland fahren, ins Nördlinger Ries. Das liegt so irgendwo zwischen Stuttgart, Nürnberg und München in so einem Dreieck. Und die entstehen dabei, dass sich die Drücke so unglaublich hoch sind. Jeder hat vielleicht schon mal gehört, dass Diamanten letztendlich aus Kohlenstoff entstehen durch hohe Drücke im tiefen Erdinneren. Und ähnliche Drücke entstehen auch beim Aufschlag. Das heißt, es ist tatsächlich möglich, Gestein, also Kohlenstoffe, in Diamanten umzuwandeln bei einem Einschlag aufgrund der hohen Drücke. In der Regel ist das allerdings nicht abbauwürdig. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, ins Nördlinger Ries zu fahren und Steine mitzunehmen. Aber wenn man den richtigen Stein mitnimmt, ist die Wahrscheinlichkeit sogar hoch, dass da drin sich ein winzig kleiner Diamant tatsächlich befindet.
Sie kommen, Herr Wünnemann, von der Geophysik. Was verrät Ihnen der Aufbau der einzelnen Erdschichten? Was verrät Ihnen das über das, was geschehen ist?
Die Gesteine, die wir jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Nördlinger Ries als ein Beispiel, was uns vielleicht relativ nahe ist, da können wir in der Umgebung rekonstruieren, wie die Gesteine und welche Gesteine vorhanden waren und wie sie gelagert waren vor dem Einschlag. Und jetzt können wir natürlich untersuchen, welche Veränderungen stattgefunden haben in den Gesteinen selber. Das ist meist auf mikroskopischer Ebene. Aber wir sehen auch größere strukturelle Veränderungen, wie sich ganze Gesteinslagen umgelagert haben, umgekippt worden. Also man kann erkennen, ob ein großes Gesteinspaket, was manchmal viele Hunderten oder sogar einen Kilometer dick sein kann, einfach umgedreht abgelagert. Der ganze Stein wurde als ein riesiger Brocken quasi ausgeworfen, rotiert und ist auf der Oberseite dann wieder gelandet. Und das kann man alles rekonstruieren und sich daraus am Ende ein Gesamtbild machen, was bei so einem Einschlag tatsächlich passiert.
Das heißt, um nochmal auf den Diamanten zurückzukommen, finde ich im Nördlinger Ries einen Diamanten, kann ich davon ausgehen, dass der Millionen Jahre alt ist?
Also im Nördlinger Ries kann man davon ausgehen, dass der Diamant tatsächlich bei dem Einschlag entstanden ist. Das ist vor 15 Millionen Jahren passiert, dann wird er so alt sein. Diamanten sind aber generell nicht ein guter Indikator, um Meteoriteneinschläge nachzuweisen. Da gibt es noch andere Modifikationen in den Mineralen, die wir beobachten können, die dafür besser geeignet sind und einen eindeutigeren Nachweis liefern.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, wir können mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Moment ausschließen, dass es zu einem so infernalischen Einschlag kommt wie bei diesem 10 Kilometer großen Asteroiden, der da seinerzeit womöglich die Dinosaurier den Kragen gekostet hat. Und trotzdem ist aber im All permanent sind Konstellationen unterwegs, die auf der Erde einschlagen können oder auch einschlagen.
Also letztendlich kommt jeden Tag Staub runter. Das sind winzige Partikel, die regnen runter, das passiert jeden Tag. Und wenn ich jetzt immer größer werde, wird es immer weniger wahrscheinlich oder es passiert immer seltener. Und Körper, die jetzt nur Meter, Zehner, Hunderter Meter groß sind, da kommen wir dann in eine Region, die nicht mehr ganz unwahrscheinlich sind. Ja, solche Sachen passieren dann alle 10, 100, 1000 Jahre, je nach Größe. Letztendlich ist es bei diesen kleineren Körpern so, dass wir die Statistik nicht so ganz gut kennen, weil man sich wahrscheinlich sehr leicht vorstellen kann, dass große Körper sind leicht zu entdecken. Wenn die immer kleiner werden, wird das schwieriger. Und bei 100 Meter großen Körpern, wenn wir jetzt wirklich mal die Grenze bei 100 Metern ziehen, dann kennen wir davon vielleicht nur die Hälfte von allen Körpern, geschätzt.
Wie ist das mit den Kratern? Ist jeder Krater, den ich sehe, jeder Krater, zu dem ich hingeführt werde, wenn ich irgendwo ins Ausland fahre, höchstwahrscheinlich einem Meteoriteneinschlag, also einem außerirdischen oder einem Einschlag von außerirdischem Material geschuldet?
Eher nicht. Ich würde eher umgedreht sagen. Meist stellt man sich bei einem Meteoritenkrater eben ein Loch im Boden vor und es gibt viele andere Dinge, die solche Vertiefungen oder so hinterlassen können. Geologische Prozesse, aber auch anthropogene Prozesse. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Dinge, die letztendlich dazu führen können. Die eigentlichen Einschlagkrater, die wir kennen, wir sind, glaube ich, im Moment so bei etwa 190, die bekannt sind.
Weltweit.
Weltweit, genau. Die allermeisten davon erkennt man gar nicht als einen Krater. Man würde darüber laufen und würde gar nicht merken, dass man hier mal einen Einschlag stattgefunden hat. Die sind einfach zugeschüttet durch Sedimente, die da später eingetragen wurden, sind stark erodiert, dass am Ende wir eigentlich nur das nachweisen können, dass der Einschlag da stattgefunden hat, dass wir eben Proben untersuchen.
Aber finde ich, Herr Wünnemann, einen solchen Krater, bin ich ein Glückspilz? Vorausgesetzt, niemand hat ihn vor mir entdeckt, weil ja diese Materialien, die dann ankommen, das Gestein, was ankommt, womöglich erzhaltig ist, womöglich andere tolle, seltene Metalle enthält. Von den Diamanten haben wir schon gesprochen, die sich gebildet haben. Also ich kann mich einen Glückspilz nennen, wenn ich einen Krater entdecke.
Vielleicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so hoch dafür tatsächlich. Aber in der Tat gibt es die größeren Krater, birgen häufig, haben tatsächlich ein ökonomisches Interesse, dass sie eben Rohstoffe birgen. Das kann zum Teil sein, dass eben Rohstoffe erst zugänglich geworden sind, dadurch, dass sich Deformation, Material nach oben transportiert wurde. Das ist zum Beispiel in Südafrika der Fall, dass die Diamant- und Goldminen da erst zugänglich geworden sind. worden sind, dadurch, dass da die größte Kraterstruktur, die wir auf der Erde kennen, 300 Kilometer große Vredefort-Krater, passiert ist. Bei Chicxulub, da waren wir vorhin schon, bei dem Krater, der die Dinosaurier letztendlich zum Aussterben gebracht haben soll, also dieser Krater, der dabei entstanden ist, da gibt es Ölvorkommen. Die sind natürlich nicht durch den Einschlag entstanden, aber möglicherweise erst zugänglich geworden, dadurch, dass es diese Veränderungen gegeben hat. Aber der Krater, der für heute wahrscheinlich ökonomisch betrachtet am interessantesten ist, ist dann Sudbury, der zweitgrößte Krater in Kanada. Da gibt es die größten Nickelvorkommen und die sind tatsächlich erst abbauwürdig geworden durch den Einschlag, dass so viel Gestein da aufgeschmolzen wurde.
Mich würde interessieren, dass Sie mir die Geschichte von dem Beringer Krater erzählen, wo jemand, glaube ich, zu seinem Pech darauf gehofft hat, er würde reich.
Ja. Ja, genau. Das ist wahrscheinlich der Beringer Krater in Arizona, ist so der Krater, auf den man als erstes stößt, wenn man mal nach Kratern googelt. Das ist tatsächlich ein Krater, wie man ihn sich vorstellt. Eine wunderbare, schönes Loch im Boden, ungefähr eine Meile im Durchmesser. Und dieser Krater, damals war noch umstritten, ob er durch einen Asteroiden tatsächlich entstanden ist oder vielleicht andere Prozesse, vulkanische Aktivitäten kommen da häufig ins Spiel. Die hat damals der Herr Beringer gekauft, jemand, der eine Bergbaugesellschaft leitete. Und der hatte tatsächlich die Hoffnung, dass er unter dem Kraterboden Eisen vorfinden würde. Damals dachte man noch, dass die meisten Asteroiden tatsächlich aus Eisen sind. Das ist tatsächlich teilweise der Fall, aber eher seltener. Und er war der Meinung, dass unter dem Kraterboden jetzt ein sehr großes Eisenvorkommen sein müsste. Leider hat er nie Eisen unter dem Krater gefunden und die Gesellschaft wäre beinahe bankrott gegangen. Man hat damals aber noch nicht gewusst, dass bei einem Einschlag die Geschwindigkeiten so unglaublich hoch sind und die Drücke und Temperaturen so wahnsinnig hoch sind, dass der Körper, der einschlägt, zum allergrößten Teil verdampft oder kleinere Fragmente schmelzen und ausgeworfen werden. Also im Krater ist nicht so wahrscheinlich, irgendetwas Reste von dem Asteroiden selber zu finden.
Es bleibt also nicht liegen wie so eine Kanonenkugel. Auch der Asteroid, der die Dinosaurier auslöschte, war zunächst nur ein Lichtpunkt am Nachthimmel. So heißt unser gefährlicher Gedanke. Übrigens, weitere gefährliche Gedanken, da freuen wir uns, wenn Sie die Audiothek-App der ARD nutzen. Da haben wir nämlich weitere gefährliche Gedanken für Sie abgespeichert. Jetzt haben Sie schon gesagt, Herr Winnemann, naja, ein Ereignis von der Größe, wie wir es geschildert haben, das ist unwahrscheinlich. Und auf der anderen Seite stelle ich es mir aber vor, dass es da sowas gibt, ja, wie so eine Art Katastrophenwacht, wie so eine Küstenwache für die ganze Erde. Denn im vergangenen September 2022 also, ist die NASA-Sonde DART absichtlich in den Asteroiden Dimorphos gekracht. Kommen wir, bevor wir darüber sprechen, was Sie damit ja auch zu tun hatten, in Katastrophenfilmen läuft das immer so, dass eine Gruppe gut angezogener, extrem attraktiver Wissenschaftler zu irgendeiner Regierungszentrale geht und sagt, wir haben da was entdeckt. Und die Regierenden sind ignorant und sagen, ach, ihr schon wieder, geht weg. Und dann sind die Wissenschaftler auf sich selbst zurückgeworfen und überzeugen natürlich am Ende doch von der Gefahr. Das ist auch ungefähr die Geschichte von Don't Look Up. Ist das hier dann nicht komplett anders gewesen? Weil das war eine NASA-Sonde. Die NASA ist eine öffentliche Einrichtung der Vereinigten Staaten, also eine staatliche Einrichtung. Ist das da anders gewesen, dass Warnungen kamen und dann die Regierung gesagt hat, okay, wir müssen handeln?
Also bei diesem Versuch im letzten Jahr mit der DART-Sonde, das war nur ein Test. Also es war eigentlich nur der Test, können wir einen Körper ablenken? Also da war jetzt nichts, da drohte keine Gefahr. Wie es tatsächlich genau ablaufen würde, wenn jetzt so eine Warnung käme, ja, das ist vielleicht ein Teil, über den ich mir auch durchaus Sorgen machen würde, was dann genau passiert. Im Moment werden eigentlich, ich nenne das jetzt mal, Informationsketten etabliert. Das läuft im Moment bei den Vereinten Nationen zusammen und die würden dann je nach Wahrscheinlichkeit das Ganze irgendwann tatsächlich in den Sicherheitsrat bringen. Und da müsste man sich dann darauf verständigen, wer, wann und ob etwas unternimmt. Also unternehmen meine ich jetzt natürlich, dass das dann die diversen Raumfahrtagenturen, also ESA, NASA, JAXA, die Russen und wer sonst noch so in Frage kommt. Aber da müsste man sich dann da tatsächlich drüber verständigen. Da gibt es jetzt keinen fertigen Plan in der Schublade, wie da die Prozesskette wäre. Aber was immer anders ist, als das letztendlich in diesen Blockbustern dargestellt wird, da kommt immer eine Warnung und dann ist das so. Und wir würden wahrscheinlich eher mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Also es käme jetzt zum Beispiel die Meldung in, ich sage jetzt einfach mal irgendwelche Zahlen, in 40 Jahren trifft ein Körper die Erde, der ist 500 Meter groß. Das wäre schon sehr groß. Also ich mache jetzt bewusst mal ein größeres gefährliches Szenario. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist 1%. Das ist jetzt so eine Frage, würden wir was tun oder nicht? Die kann keiner so leicht beantworten. Wie gehen wir mit 1% um? Ja, jetzt ist es aber so, wenn ich etwas unternehmen will, das verhindern will, dann tickt die Uhr. Je länger ich warte, je näher der Zeitpunkt kommt, dass es dann tatsächlich passiert, werden die Wahrscheinlichkeiten natürlich wachsen, aber gleichzeitig läuft die Zeit ab, dass ich tatsächlich noch was tun kann. Und da muss man eigentlich darüber reden, bei welcher Wahrscheinlichkeit tue ich dann etwas. Mache ich das bei 5%, bei 10%, bei 20%? Das ist etwas, wo noch keine Entscheidung letztendlich darüber getroffen wurde, wann dann man eingreifen möchte.
Deswegen ist meine nächste Frage, wieso? Es gibt dafür keine Standards.
Nee, das ist tatsächlich, weil das eben auch mit der Zeit korreliert ist. Ja? Also wenn ich jetzt 20% in 5 Jahren hätte, dann habe ich vielleicht bei so einem großen Körper sowieso nicht mehr viel Chancen, irgendetwas zu tun. Also das ist nicht so, dass man da jetzt ein genaues Prozedere, genaue Daten, also genaue Zahlen irgendwie erhoben hätte, wann man jetzt eingreifen wollte.
Aber man könnte, das wäre jetzt tatsächlich wieder meine laienhafte Vorstellung, wenn ich sowieso 40 Jahre Zeit habe, dann ist das ja, dann kann ich ja erstmal sagen, okay, das werden wir jetzt mit aller Ruhe angehen. Und wäre dann Ihre Vorstellung oder ist die Vorstellung von Ihnen und Ihren Kollegen und Kollegen, dass man das abschießt, so ein Asteroid, was immer das ist?
Nee, bei DART hat man ja probiert, streng genommen muss man sagen, ein Mond. Also es ist ein kleiner Mond von einem größeren Asteroiden, der heißt Didymos und der Mond hat den Namen Dimorphos bekommen. 170 Meter ungefähr groß, hat man versucht, dass man eine Raumsonde, die hatte den Namen DART, etwa so groß wie ein Kühlschrank, dagegen zu stoßen. Man kann sich das vielleicht so grob wie beim Billard vorstellen, dagegen zu stoßen und damit die Umlaufbahn zu ändern. Und das wäre eben auch das Szenario, was man sich vorstellen würde, wenn man in Zukunft eingreifen müsste. Aber es ist natürlich so, je größer der Körper ist, den man ablenken will, je mehr Masse muss man dagegen schießen oder je früher tue ich das. Bei einem großen Körper, wenn ich 40 Jahre vorher handle, muss ich nicht so viel Masse dagegen schießen, um ihn so weit abzulenken, dass er die Erde nicht trifft, als wenn ich das nur noch 10 Jahre habe, dann reicht das wahrscheinlich nicht mehr.
Und bei DART ist das aber geglückt. Also das ist, wenn ich das richtig weiß, 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, der Mond des Asteroiden, also Dimorphos, den Sie gerade angesprochen haben. Und die Sonde ist mit einer Geschwindigkeit 7-mal schneller als eine Gewehrkugel aufgetroffen auf diesen Mond Dimorphos, was wahrscheinlich immer noch nicht der Geschwindigkeit entspricht von den Sachen, die Sie vorhin schon erzählt haben, also wie andere Asteroiden, Meteoriten auf der Erde eingeschlagen sind.
Das stimmt. Auf der Erde würden die noch schneller einschlagen. Das liegt einfach daran, dass die Erde ein bisschen näher an der Sonne ist und ein viel größeres, schwereres Feld hat. Aber im Falle von DART war das tatsächlich sehr erfolgreich, weil man vorher nicht so genau wusste, wie effizient ist die Ablenkung. Wir wussten, welche Masse die Sonde hat, aber wir wissen bis heute tatsächlich nicht, welche Masse Dimorphos hat. Und beide Massen muss man kennen, damit man weiß, wie effizient die Ablenkung ist. Aber wir konnten messen, wie stark sich die Umlaufbahn geändert hat. Und das war eine so starke Änderung, die wir vorher, sagen wir mal, gehofft haben, aber eigentlich nicht unbedingt damit gerechnet haben. Also es hat unterm Strich besser funktioniert, als wir eigentlich vorher da gedacht haben.
Das heißt, durch dieses DART-Experiment ist unsere Welt ein Stück sicherer geworden.
Kann man so sagen, ja. Also man muss allerdings im Kopf behalten, das ist das Problem, was wir dabei ein bisschen haben, dass die Körper nicht alle gleich sind. Und wir wussten vorher nicht genau, wie die Beschaffenheit von Dimorphos ist. Und wie die Körper sind, ob sie jetzt mehr, wir sagen Monolith, also so ein fester Steinbrocken sind, oder ob sie mehr so ein Schutthaufen sind, was wahrscheinlich die meisten sind, also lose zusammenhängende Fragmente, das hat einen großen Einfluss darauf, wie effizient die Ablenkung ist. Und das wissen wir in der Regel nicht vorher. Und in dem Fall wussten wir das auch nicht. Und davon hängt das ein bisschen ab, wie effizient und wie gut das dann am Ende funktioniert.
Wobei mich das jetzt wundert, dass Sie es nicht wissen, weil ich mich auf der einen Seite war ich erstaunt, wenn es darum ging, was ist auf Merkur los, wie ist die Oberfläche von Jupiter, wo könnte Flüssigkeit, wo könnte Wasser auf dem Mars sein. Das heißt, mich hatte immer überrascht, wie gut Sie im Bilde sind.
Man darf nicht vergessen, der ist sehr klein, der Körper. Größere Körper ist das schon mal, da gibt es andere Randbedingungen, die das letztendlich schon ein bisschen klarer definieren, was möglich ist und was nicht ist. Aber zu den größeren planetaren Körpern haben wir ja auch überall schon Raumsonden hingeschickt, die uns Daten zurückgebracht haben. Hier ist es nicht der Fall. Hier machen wir das, da ist ja noch nicht das Ende der Geschichte. Wir werden ja von der ESA noch eine Mission Hera starten, die nächstes Jahr losfliegen wird, Ende 2026 da sein wird, und die wird dann genau diese Daten erheben.
Die Daten, damit Sie wissen, wie ist der beschaffen?
Genau, genau. Mhm. Wir werden den Körper untersuchen. Wir werden auch erstmal sehen, wie groß ist eigentlich der Krater. Vielleicht sehen wir auch gar keinen Krater. Im Moment wird sehr viel darüber spekuliert, ob sich vielleicht der ganze Körper eigentlich deformiert hat und gar nicht so ein Loch an der Oberfläche ist. Aber das sind alles Dinge, die wir nicht wissen. Und deswegen fliegt die ESA-Sonde in nächstes Jahr dann dahin und wird uns dann aber auch was darüber verraten, wie eigentlich die Beschaffenheit des Körpers ist, wie der innere Aufbau ist. Also wird eine Menge Daten sammeln. Und es ist auch in der Tat so, wenn wir jetzt mal über den Ernstfall wieder reden, wir haben jetzt etwas und einen Körper, der droht einzuschlagen, und wir wollen tatsächlich etwas unternehmen, dann wäre es wahrscheinlich, dass man genau das umgedrehte Szenario wählen würde. Man würde erst so etwas wie Hera hinschicken, den Körper untersuchen, um zu wissen, wie sieht er aus, wie ist er beschaffen, was müssen wir tun, um dann möglichst effizient da zu konzipieren und dann die Ablenkung herbeizuführen.
In unserem gefährlichen Gedanken heißt es ein Lichtpunkt am Nachthimmel. Und so wie Sie mir das bisher beschrieben haben, Herr Wünnemann, Sie sehen den Himmel, Sie gucken sich an, was ist los da oben, wo fliegt was. Und das Gesamtbild, das Sie da im Moment haben, sagt Ihnen, da ist nichts, was uns gefährlich werden kann.
Es gibt so Kategorien, also ich selber mache das jetzt nicht, aber es gibt natürlich verschiedene Observatorien weltweit, die an so einem Netzwerk beitragen und die suchen nach bewegten Objekten. Die kann man natürlich nur sehen, wenn sie auch Licht reflektieren, und dann sieht man so einen bewegten Lichtpunkt, und je nach Geschwindigkeit und so weiter kann man den dann tatsächlich vielleicht als Asteroiden identifizieren. Und dann klassifiziert man als nächstes erstmal, wie weit ist der weg von der Erde. Und wenn die innerhalb eines gewissen Entfernung zur Erde fallen, dann nennt man die Near-Earth-Objects, NEOs. Und wenn sie dann noch auf Bahnen sich befinden, die generell mit der Erde kreuzen, dann sind sie auch potenziell gefährlich. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie jetzt bald einschlagen, sondern dass sie kreuzen, heißt ja auch, dass sie zur selben Zeit sich am selben Punkt befinden müssen, um dann auch einzutreffen. Das ist für die allermeisten Körper oder alle, die wir kennen, im Moment nicht wahrscheinlich, beziehungsweise trifft nicht zu. Aber das ist nicht statisch. Also wir können nur die Bahnen vorhersagen, grob ungefähr 100 Jahre mit einer ausreichenden Präzision, grob, also es kann auch ein bisschen länger sein. Und dann gibt es natürlich auch Dinge, die sich ändern. Im Asteroidengürtel bleibt auch nicht alles gleich. Also Körper interagieren miteinander. Also da kann sich auch durchaus was ändern, dass dann nochmal Körper, von denen wir dachten, sie sind nicht gefährlich, irgendwann mal gefährlich werden können.
Sie haben auch schon mal gesagt, dass wenn man sich den Mond anguckt oder wenn man sich mit dem Mond befasst, dann lernt man eine ganze Menge über die Erde, weil der mit Kratern übersät ist. Heißt das, dass beim Mond ständig irgendwas einschlägt, dass da ständig irgendwann rappelt?
Nein, der Mond ist eigentlich deswegen so interessant, weil er uns die Geschichten erzählt über unsere Erde, die wir auf der Erde nicht mehr sehen können. Wenn die Erde nicht so ein, ich sage jetzt mal, dynamischer Planet wäre, also wenn wir nicht all das, mit dem wir vertraut sind, eine Atmosphäre, wir haben Ozeane, wir haben Gebirge, all das sind ja sehr dynamische Prozesse, die es so auf dem Mond nicht gibt. Wenn die Erde das nicht hätte, dann würde die Erde genauso aussehen wie der Mond. Die wäre übersät mit Kratern. Und wenn wir wissen wollen, wie häufig, wie viele und wie groß die Körper waren, die in der Erdgeschichte passiert sind, nur so statistisch jetzt betrachtet, dann schauen wir auf den Mond. Dann sehen wir das da. Der ist ein bisschen kleiner, das heißt, die Gesamtzahl ist deutlich kleiner als auf der Erde, aber die Dichte, wie viele Krater einer bestimmten Größe auf einer vergleichbaren Fläche, das wäre auf der Erde ungefähr gleich.
Das ist beruhigend auch gewesen, was Sie gesagt haben. Herr Professor Wünnemann, ganz toll, dass Sie Zeit für uns hatten. Kai Wünnemann ist Professor für Impact- und Planetenphysik an der Freien Universität Berlin und am Museum für Naturkunde, das ein forschendes Museum ist, darf man nicht vergessen. Auch der Asteroid, der die Dinosaurier auslöschte, war zunächst nur ein Lichtpunkt am Nachthimmel. Hieß heute unser gefährlicher Gedanke. Weitere gefährliche Gedanken in der Audiothek der ARD, die es als App gibt. Vielen Dank.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.